Heute ist Freitag, der 8.11. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über die Folgen einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. Danach schauen wir uns den möglichen Bruch der Ampelkoalition an und vielleicht auch mögliche Neuwahlen im Frühjahr 2025. Was war das bitte für eine Woche? Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ja, der Mittwoch dieser Woche war ein ganz schön ereignisreicher Tag. Man ist ja fast schon nicht mehr hinterhergekommen. Wir starten natürlich mit den Wahlen in den USA. Am Mittwoch kurz vor 12 deutscher Zeit stand der Sieger der Präsidentschaftswahlen fest, Donald Trump. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, da sind die zwei Bundesstaaten Arizona und Nevada noch nicht vollständig ausgezählt gewesen, aber trotzdem hat sich da ein deutlicher Abstand gezeigt von 226 Stimmen der Wahlleute für Harris zu 295 Wahlleute-Stimmen für Trump. Ja, noch bevor Trump die benötigten 270 Wahlleute-Stimmen überhaupt zusammen hatte, hat er sich in einer Rede in Florida bereits zum Wahlsieger erklärt. Wir hören da mal rein.
I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Wie Trump schon sagt, das ist wirklich alles sehr verrückt. Wie ihr bestimmt am Anfang gehört habt, wird Trump auf der Bühne von USA rufen, also USA, begrüßt und zeigt in seiner Rede mal eine ganz andere Seite von sich, indem er das Land heilen, wieder vereinen und für jeden Bürger kämpfen wolle. Ja, ob man ihm das glauben kann, danach hat er auch direkt wieder spalterisch gesprochen und Elon Musk als Born-Star in den Himmel gelobt. Ja, die Welt wird ab Januar wohl eine andere sein, aber man muss irgendwie mit ihm zusammenarbeiten. Und noch bevor offiziell verkündet wurde, dass Trump die nötigen Stimmen der Wahlleute erreicht habe, erhielt er auch bereits Glückwünsche aus aller Welt. So auch vom Bundeskanzler Olaf Scholz, der die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit zur Förderung von Freiheit und Wohlstand betont hat. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in einem Instagram-Video gemeldet und neben Glückwünschen darauf hingewiesen, dass sie Differenzen in einem größeren Maßstab erwarte und dafür, Zitat, ein ehrlicher und intensiver Austausch wichtig sei. Natürlich kamen aber auch Glückwünsche unter anderem aus Frankreich, der Ukraine und Indien. Auf X hat der indische Präsident Modi geschrieben, dass er seinem Freund Donald Trump zum historischen Wahlsieg gratuliere. Ja, und für alle, die sich am Mittwoch gefragt haben, warum diese ganzen Glückwünsche so schnell und von so vielen kamen, ist wohl die Antwort, dass viele Länder Angst vor den Konsequenzen einer zweiten Amtszeit unter Trump haben. Dafür schauen wir uns jetzt einmal Szenarien an, die unter Trump nun eintreffen könnten. Ja, man kann sagen, Trump ist zum einen besser vorbereitet bei dieser Wahl als bei seiner ersten Amtszeit. ExpertInnen gehen davon aus, dass er radikaler und kompromissloser agieren und einen Autokratisierungsschub vorantreiben könnte. Das wird auch in seiner Agenda Project 2025 deutlich. Hier fordert er unter anderem, dass sich die gesamte Exekutive auf ihn bündeln soll. Die Republikaner haben eine Mehrheit im Senat und könnten auch das Repräsentantenhaus dominieren. Es würde ihm freie Hand in seiner Politik lassen. Zudem will er den Austausch von 50.000 BeamtInnen durch loyale Anhängerinnen durchsetzen. Dazu gehören dann auch RichterInnen und StaatsanwältInnen. Das würde zu einer Zerschlagung des Justizsystems führen, das dann an Rechtmäßigkeit und Glaubwürdigkeit einbüßen würde. Dazu will er auch seinen eigenen Strafprozess verschwinden lassen. Aber auch Europa könnte unter Trump leiden. Neben einem möglichen Handelskonflikt und hohen Zöllen hat Trump bereits in der Vergangenheit davon gesprochen, aus der NATO auszutreten. Ob es wirklich machen würde, kann natürlich jetzt noch nicht gesagt werden. Allerdings erhöht diese Drohung den Druck auf die anderen NATO-Partnerstaaten. Und auch der ukrainische Präsident Selenskyj könnte Schwierigkeiten bekommen. Trump hat ihm im US-Wahlkampf angedeutet, dass er den Krieg in der Ukraine schnell beenden könnte. Ob das zugunsten der Ukraine ausfallen würde, ist fraglich. Trump könnte einen fraglichen Deal mit Russland eingehen. bei dem die Interessen der Ukraine ignoriert werden könnten. Ja, und auch im Nahostkonflikt könnte Trump eine andere Position einnehmen, indem sich der Konflikt weiter ausweiten könnte, weil er Israel erlauben könnte, Israels ganzes Militärpotenzial auszunutzen. Wichtig zu betonen ist natürlich, dass all diese Szenarien noch nicht sicher sind. Falls ihr euch gerade hilflos fühlt und euch fragt, was ihr tun könnt, unterstützt Journalismus, schließt Abos von Zeitungen ab, folgt Menschen, die aufklären. Wir müssen die nächsten Jahre genau hinschauen und auf alles, was diese Demokratie belastend wird, aufmerksam machen. Und Menschen, die es betrifft, nicht alleine lassen. Aufgeben ist keine Option. Ja, aufgeben ist keine Option, war auch die Message der Rede von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris am Mittwochabend deutscher Zeit, in die wir jetzt noch einmal reinhören.
To the young people who are watching, it is... To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht diese Rede hoffnungsvoll. Harris macht deutlich, dass das Ergebnis der Wahl akzeptiert und für einen friedlichen Übergang der neuen Regierung sorgen wird. Und trotzdem betont sie, dass jetzt nicht aufgegeben werden darf, weiter gekämpft werden muss, denn jeder und jeder hat die Macht, die Welt zu ändern. Was für ermutigende Worte. Und ich möchte an dieser Stelle, wir werden das noch mehr analysieren in den nächsten Tagen, kurz darauf eingehen, warum Trump gewählt worden ist und wer ihn gewählt hat. Nicht die Minderheiten haben ihn gewählt, sondern hauptsächlich weiße Menschen, weiße Frauen und Männer und männliche Latinos. Das ist etwas, worüber man reden muss. Und das bedeutet auch, dass Harris genau die anderen Gruppen, für die sie ja auch steht, abgeholt hat. Wen sie aber nicht abgeholt hat, sind Menschen, die unentschieden waren. Und man kann auch sagen, dass Trump seine WählerInnen zwar mobilisiert hat, aber nicht mehr als sonst, sondern es einfach dabei geblieben ist, wie es vorher war. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Harris es nicht geschafft hat, alle so zu motivieren, wie wir uns das gehofft haben. Was das für die Politik bedeutet, vielleicht auch darüber, dass wir uns selber Hoffnung gemacht haben, dass so hoffnungsvolle Kandidaten gewinnen können und dass positive Storytelling Menschen aus ihrer Krise helfen kann. Es zeigt uns, dass das an dieser Stelle nicht zu 100% der Fall war oder auf jeden Fall nicht in Gänze. Bei manchen hat es vielleicht funktioniert, bei dem Hauptteil der Menschen hat es nicht funktioniert. Ich habe ein Zitat in der New York Times gelesen, in dem stand, dass eine Frau gesagt hat, ich kümmere mich um meine Rente oder ich sorge mich über meine Miete und wie es der Welt geht, das kommt erst an zweiter Stelle. Und ich glaube, so fühlen viele Menschen hier. Das kann uns betroffen machen und sorgenvoll, es ist aber Realität und das bedeutet, dass wir uns selbst in Deutschland auch fragen müssen, wie man mit Menschen umgehen muss, die sich von der Politik nicht gesehen fühlen. Den Weg, den Harris eingeschlagen hat, den haben wir als den richtigen erachtet und auch selber Hoffnung geschöpft. Er hat aber nicht gereicht.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute wieder eine richtig tolle Empfehlung für euch, denn ihr wisst es ja, ich bin ganz großer Fan von The Female Company und es gibt dort gerade den größten Sale des Jahres. Das ist der Red Month. Get what you bleed for. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Ich habe so wunderschöne Periodenunterwäsche von The Female Company. Ich habe sie mit Spitze, ich habe sie aber auch in Seamless, ich habe sie in einem wunderschönen Blau und jetzt gerade gibt es neu Tape in V-Cut in Botanical Green. Das sieht so schön aus, ich kann es euch nur sagen. Und ich benutze Periodenunterwäsche so, so gerne, weil sie mich einfach irgendwie schützt. Sie gibt mir ein viel freieres Gefühl und sie ist nur 1 Millimeter dicker als reguläre Unterwäsche. Sie ist so saugstark wie bis zu 5 Tampons. Sie ist garantiert auslaufsicher. Und man kann aus 4 Saugstärken auswählen. Und man kann sie einfach ganz normal bei 60 Grad waschen und dann wieder anziehen. Ich benutze das vor allem am Anfang meiner Periode, wenn ich mir nicht so sicher bin, was passiert. Und beim Schlafengehen auch total. Und vor allem auch diese schöne Unterwäsche ist für den Alltag einfach wirklich, wirklich toll. Das Beste daran, wie ich finde, ist, dass sie ohne Biozide ist, ohne Schadstoffe und garantiert und getestet. Also non-toxic Unterwäsche. Und das ist etwas, was so schön ist. Ich kann es euch nur empfehlen, jetzt in diesem Red Month zuzuschlagen. Mit meinem Code bekommt ihr 15% on top auf den Sale. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 60% sparen. Der Code ist red-info, alles groß geschrieben, red-info. Schaut euch unbedingt diese schöne neue Farbe Botanical Green an. Tut etwas für euch, empowert euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer neuen Non-Toxic Periodenunterwäsche. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Weiter geht's nach Deutschland. Nachdem wir mehr oder weniger die Wahlergebnisse der US-Wahlen verdaut hatten, erfolgte am Mittwochabend die nächste Nachricht. Am Abend hatte sich noch der Koalitionsausschuss zur Wirtschaftspolitik und den nächsten Haushalt beraten. Als sie zu keiner Lösung kam und Christian Lindner Neuwahlen vorgeschlagen hatte, erfolgte die Nachricht, dass Olaf Scholz den Bundesfinanzminister entlassen wird. Am selben Abend ist der Bundeskanzler dann noch vor die Presse getreten und auch hier hören wir mal rein.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Unsere Unternehmen brauchen Unterstützung, und zwar jetzt. Wer sich in einer solchen Lage einer Lösung, einem Kompromissangebot verweigert, der handelt verantwortungslos. Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden. Immer wieder habe ich in den vergangenen 3 Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Koalition aus 3 unterschiedlichen Parteien zu guten Kompromissen kommen kann. Das war oft schwer. Das ging mitunter hart an die Grenze auch meiner politischen Überzeugung. Aber es ist meine Pflicht als Bundeskanzler, auf pragmatische Lösungen zum Wohle des ganzen Landes zu drängen. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Ihr habt's gehört, Scholz rechnet mit Lindner ab. Allein die Entlassung des Finanzministers ist schon eine eigene Nachricht wert, doch in seiner Rede erklärt er dann, dass er sich am 15. Januar im Bundestag der Vertrauensfrage stellen wird. Wenn er im Bundestag keine Mehrheit bekommen sollte, also weniger als 367 Stimmen, wird er daraufhin den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag innerhalb von 21 Tagen aufzulösen. Neuwahlen müssen nach Artikel 39 Grundgesetz dann innerhalb von 60 Tagen nach der Auflösung des Bundestages stattfinden. Das letzte Mal wurde die Vertrauensfrage 2005 vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder gestellt. Der erreichte die Mehrheit nicht und der damalige Bundestag hat sie aufgelöst. Bis Weihnachten sollen demnach alle Gesetze zur Abstimmung gestellt werden, die nicht aufgeschoben werden können. Dazu zählen für Scholz die Stabilisierung der Rente und Sofortmaßnahmen für die Industrie. Am Abend gaben auch die anderen beiden Koalitionspartner Statements ab. Das von Christian Lindner hören wir hier auch noch mal rein.
Vorschläge für eine Wirtschaftswende vorgelegt, um unser Land wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Weniger Bürokratie, geringere Steuerlast, eine pragmatische Klima- und Energiepolitik, mehr Kontrolle bei der Migration, zugleich Stärkung von Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Innovationsfreude. Diese Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert. Wir wissen seit dem genau vorbereiteten Statement des Bundeskanzlers vom heutigen Abend warum. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost. Noch in diesen Tagen stellt er die notwendigen Entscheidungen in Frage, damit die Bürgerinnen und Bürger wieder stolz auf Deutschland sein können. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können.
Ihr müsst euch unbedingt beide Statements mit Bildern schauen. Auf der einen Seite Olaf Scholz, der ohne das Ablesen von Notizen eine staatsmännische Rede in gewohnter Ruhe, aber mit Bestimmtheit hält. Und ich würde sagen, das ist eine seiner besten Reden gewesen. Und Christian Lindner, der von seinem Blatt immer wieder abliest und Scholz einen kalkulierten Bruch mit der Ampel vorwirft. Als Konsequenz hat am Donnerstagmorgen die FDP das Dreierbündnis der Ampelkoalition beendet, in dem auch Justizminister Buschmann und Bildungsministerin Stark-Watzinger ihren Rücktritt angekündigt haben. Nur Verkehrsminister Wissing, der große Unterstützer der Ampelkoalition ist, gab dann am Donnerstagmorgen bekannt, aus der FDP auszutreten und weiterhin Teil der Bundesregierung zu bleiben. Er hat dabei erklärt, dass er sich selbst treu bleiben wolle und den Kurs von Lindner nicht mittragen könne. Ein neuer Finanzminister ist auch bereits gefunden worden. Jörg Kukies übernimmt das Amt. Zuvor war der Staatssekretär im Kanzleramt und ist einer der wichtigsten Berater von Olaf Scholz. Zudem war er aber über viele Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs tätig und 2021 wechselte er ins Kanzleramt. Und da hatte er vorher die Position eines Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium. Kukies gilt als wichtiger Berater von Kanzler Olaf Scholz in wirtschaftlichen und auch in finanziellen Angelegenheiten. Klingt so, als ob er weiß, was da auf ihn zukommt. Ja, die Opposition wittert natürlich jetzt ihre Chance, ganz vorne dabei Friedrich Merz, der mit der Vertrauensfrage nicht bis Januar warten will, sondern fordert, diese bereits kommende Woche zu stellen. Er hat dabei betont, dass die Ampel seit Mittwochabend Geschichte sei und sie es sich nicht leisten könnten, über Monate eine Regierung ohne Mehrheit zu haben. Ob Merz wirklich an die deutsche Bevölkerung statt nur an sich und seine CDU denkt, das ist fraglich. Immerhin würde es im Fall eines Scheiterns der Vertrauensfrage zur Neuwahl kommen, bei denen die Union sehr gute Ergebnisse für sich einfahren könnte. Somit kommt Merz natürlich gelegen, die Vertrauensfrage so früh wie möglich zu stellen. Die neuesten Wahlumfragen, die sind vom 5.11., also vor dem möglichen Ampelbruch. Und da liegt die CDU mit 32,6% auf den ersten Platz, gefolgt von der AfD mit 17,1% und der SPD mit 15,9%. Natürlich soll man nichts überbewerten, weil es nur Umfragen sind und nicht tatsächliche Wahlergebnisse sind. Aber man sollte sich schon fragen, ob Neuwahlen in der jetzigen schwierigen Situation wirklich die beste Idee sind. Am Donnerstagvormittag hat sich dann auch Bundespräsident Steinmeier zu Wort gemeldet. Er hat zur Vernunft und Verantwortung aufgerufen und betonte, das ist das Ende der Koalition, nicht das Ende der Welt. Ob Steinmeier mahnende Worte die aufgewühlten Gemüter beruhigen wird, das bleibt fraglich. Die politische Lage ist angespannt und Bürgerinnen und Bürger sehen sich einer unsicheren Zukunft gegenüber. Eine Sache, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe bei Merz, ist, ob er sich auch überlegt hat, was so ein Wahlkampf denn im Dezember bedeuten würde. Scholz schenkt roten Glühwein aus, Habeck hilft beim Geschenke einpacken und Merz verteilt kleine Nikoläuse. Das hätten wir dann übrigens alle 4 Jahre politisches Weihnachten. Ob er so weit gedacht hat, ich bin mir unsicher. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Und natürlich über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast. Ich kann euch sagen, es ist gerade wichtiger denn je, dass wir über die Welt, über die Demokratie und über das sprechen, was passiert. Wir hören uns am Montag wieder, denn ich kann euch versprechen, irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.